Es ist tatsächlich auch so, dass Überbehütung in manchen Bereichen das gleiche Ergebnis rausbringt wie Vernachlässigung. Also wenn jetzt, also überbehütete Menschen sind oft ungeduldig und reagieren sehr schnell, als Beispiel. Ein Kind sagt, Mama Ball. Und jetzt ist es so, Menschen, die sehr stark überbehütet sind, die sind ja auch immer in der Nähe des Kindes und verstehen sofort, was das Kind möchte, vermeintlich. Also man interpretiert auch sehr viel rein bei Kindern, vermeintlich, und reagiert schon, bevor das Kind vielleicht sogar diesen Satz erst sagt. Ich weiß doch sofort, die steht auf diesem blauen Ball und den gebe ich ihr sofort, Ende. Naja, und dadurch lerne ich als Kind, das ist ein ganz plakatives und eigentlich eher so ein metaphorisches Beispiel, aber dadurch lerne ich natürlich jetzt nicht unbedingt vernünftige Sätze zu sprechen, kein Spracherwerb. So, und jetzt würden Eltern, die sich in der Mittelfeld bewegen, die würden dann sagen, ja, wie heißt das? Und dann würde das Kind sagen, bitte Ball. Und dann müsste man nochmal das Kind animieren zu sagen, nein, wie heißt das? Und bitte den ganzen Satz sprechen. Bitte, liebe Mama, kannst du mir den Ball geben als Beispiel? So, und da geht es gar nicht darum, jetzt spießig zu sein, sondern dem Kind zu erklären quasi, wie wichtig das ist, sich genauer zu artikulieren und solche Themen. Das lernt man halt einfach, in dem Fall halt spielerisch. Wenn das Kind etwas möchte, kann es lernen, okay, pass, also ist ja auch dann stark konditioniert. Sprechen ganzen Sätzen, dann kriegst du auch diesen Ball. Und Eltern, die eben sehr stark überbehüten, reagieren halt einfach zu schnell. Hier ist schon der Ball, um Gottes Willen, hier, und sorgen dafür, dass der Ball jetzt gar nicht in der unerreichbaren Weite ist quasi, dass das Kind auch gar nicht erst dahin krabbeln muss und so weiter. Man sieht schon, da werden ganz, ganz viele Dinge unterminiert, die eigentlich wichtig sind für die Entwicklung. Und bei Eltern, die ihr Kind sehr stark verwahrlosen, die sind vielleicht erst gar nicht ansprechbar, sind gar nicht da, haben vielleicht keinen Ball oder schauen derzeit auf ihr Tablet. Das ist so ein Thema. Und das zieht sich durch ganz, ganz viele Situationen durch. Sagt ein Kind zum Beispiel, mir ist langweilig. Und das war eigentlich so der Kern dieses Buchs, weil ich das ganz oft mitbekommen habe, wenn man so bei anderen Eltern ist, dass Eltern, wenn das Kind sagt, mir ist langweilig, sofort reagieren. Da dachte ich mir, aber jetzt verstärkst du ja die Langeweile, weil das Kind sehr schnell reagiert. Wenn mir langweilig ist, ist es nicht meine Schuld, sondern die Schuld der Eltern. Die Schuld der Umgebung. Mir ist langweilig, weil der Ort einfach zu langweilig ist. Ich schaffe es gar nicht mehr, aus dem Ort selber irgendwie was Kreatives zu generieren. Und das ist unglaublich wichtig für Kinder. Es ist auch unglaublich wichtig für Kinder, ins vertiefte Spiel zu kommen, selber da irgendwas zu machen. Aus nichts, Kinder können aus nichts etwas machen. Das sind dann Steine plötzlich was ganz Besonderes. Dann ist dann, keine Ahnung, der Teppich ein eigenes Land. Und da kann man Kinder machen lassen, das ist mir aufgefallen. Aber wenn ich halt sofort reagiere, dann sage ich immer, mir ist langweilig, Mama, änder du das. Und das bedeutet aber auch, Mama oder Papa, ihr seid immer Teil des Spiels. Und dadurch kann ich auch nie meine Fantasie komplett selber entwickeln. Also es ist schon okay, dass Eltern ab und zu dabei sind, dass Eltern das Ergebnis sehen. Aber wenn Eltern immer dabei sind und dann Eltern mitspielen, dann sind ja auch die Fantasien der Eltern mit drin. Ne? Und dann sagen Eltern, nee, der Teppich kann kein Land sein, weil das ist jetzt unlogisch, das ist jetzt lieber ein Schiff und so weiter. Und solche Impulse können förderlich sein, aber wenn ich die halt permanent mache, dann fördert das halt alles, nur nicht eben die eigene Fantasie und auch die intrinsische Motivation. Und vor allem entwickeln Kinder selber Spielregeln, an die sie sich dann halten. Aber wenn dann Eltern permanent intervenieren, dann nicht. Das ist so dieser eine Part. Aber was jetzt noch fataler ist bei heutigen Eltern, dass die eben ganz vielen Umständen geschuldet an vielen Situationen gar nicht jetzt die Langeweile direkt bekämpfen können und deswegen das Tablet zücken. Man ist mit den Kindern irgendwo an einem Ort, wo Langeweile halt einfach vorprogrammiert ist. Man steht irgendwo an, man ist im Zug, man ist im Restaurant. Ich sage Langeweile vorprogrammiert, weil ich das Kind auch so hinkonditioniert habe. Also vor 20 haben die Kinder immer so ein Fenster gespielt, selber irgendwie sich oder auch sogar unterhalten. Wenn man lange Autofahrten hatten, hatten die kein Tablet, sondern haben sich unterhalten, haben Stadt, Land, Fluss gespielt, was auch immer. Und das war eigentlich ganz, ganz wichtig, weil man fährt ja in den Urlaub, auch der Weg dorthin ist ja, kann ja mit integriert werden in das Ganze. Aber wenn ich dann in mein Tablet schaue, dann werde ich ja anders bespielt wie mein Nachbar oder wie auch immer. Ich bin ja erstmal in meiner Welt. Da passiert ja gar kein gemeinsames Familienthema. Nur mal
lass uns hier mal kurz einen Stopp machen, weil da werden wir noch tief reingehen. Ich glaube, bis hier können alle sagen, ja, kennen wir, was ist die Lösung? Und da werden wir gleich drauf kommen. Ich möchte vorher nochmal mir den Begriff Langeweile etwas genauer ansehen. Wenn wir uns den Sprachgebrauch mal ansehen. Wenn man ins Büro am Montag kommt und gefragt wird, wie war dein Wochenende? Und man würde sagen, langweilig. Dann wird man eher betretene oder mitleidige Reaktionen bekommen. Wenn man aber von kurzweilig spricht, ist das Gegenteil der Fall. Also woher kommt es, dass dieser Begriff und das Konzept und das Erleben von Langeweile so negativ konnotiert ist bei uns?
Sehr gutes Beispiel. Weil eigentlich, wenn jemand sagt, das Wochenende war langweilig, dann wissen wir, und das weißt du genauso gut, mit dem, was du machst, wie wichtig das war. Du bist runtergefahren, du hattest, weil die ganze Woche war ja vollgeladen, die ganze Woche war kurzweilig, die ganze Woche haben wir Informationen generiert. Und wenn dein Wochenende langweilig war tatsächlich und du nicht aufs Smartphone oder irgendwas geschaut hast, sondern runtergefahren bist, ist das extrem wichtig, um Energie zu tanken. Also Langeweile so negativ zu betrachten, vor allem bei Kindern, finde ich total fatal, weil aus Langeweile schöpft man sehr viel Energie, Kreativität und das brauchen wir auch ab und zu. Wir brauchen kein Dauerfeuer und wie du richtig sagst, auch mein Wochenende war sehr kurzweilig. Dann weiß ich, dass das Wochenende durchgepowert worden ist. Das kann man ab und zu machen, aber wenn das permanent ist und das sich nicht von Montag bis Freitag unterscheidet, dann haben wir ja eigentlich gar kein Wochenende gehabt. Also das nur mal als Gedanke. Mhm. So, jetzt ist es bei Erwachsenen aber so, dass die wahrscheinlich weniger sagen würden, das Wochenende war langweilig, sondern die würden sagen, ja, wie immer, nichts Besonderes. So, die würden das auch noch umgehen, die würden es nicht einmal ehrlich und direkt ansprechen. So ehrlich sind eigentlich Kinder. Also Kinder sind da ehrlicher und sagen tatsächlich, was Sache ist oder können die Erlebnisse gar nicht mehr richtig deuten, sagen, ja, langweilig und so weiter. So, und da steckt eben erstmal Energie drin. Also ich bin auch ein großer Fan, Langeweile einfach mal neu zu deuten.
Gibt jetzt, wo ich habe seit 2,5 Jahren einen Sohn oder wir und jetzt seit 2 Wochen einen zweiten Sohn.
Gratulation.
Ja, vielen Dank. Und da sind einfach neue Erlebnisse. Und eins davon ist das folgende. Wir haben von so einem Anbieter von Kinderspielsachen irgendwann mal so eine Tasse geschickt bekommen. Da steht drauf, the days are long, the years are short. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. So ein Tag, wenn man sich nur mit dem Kind beschäftigt, nur in Anführungsstrichen, der kann lange vom subjektiven Empfinden sein. Und die Jahre verfliegen wie im Flug. So. Und jetzt habe ich für mich eine Beobachtung gehabt. Es war mal so, unser Sohn war krank, meine Frau an dem Tag berufstätig und ich war von morgens bis abends für die Kinderbetreuung zuständig. Und der Tag hat sich gezogen vom subjektiven Empfinden. Aber er war wunderschön. Und das ist eine sehr seltene Kombination, denn wenn wir mal in so einer Vier-Felder-Matrix schön, nicht schön, kurzweilig, langweilig, dann sind die meisten Erlebnisse ja entweder schön oder nicht schön, aber kurzweilig. Mhm. Und die Kombination schön und langweilig, wie ich es empfunden habe, ist doch eigentlich der Spot, wo man leben möchte. Ja. Denn da scheint die Zeit stillzustehen, aber man genießt sie. Und ich habe das für mich, ich beschäftige mich auch viel mit Longevity-Themen, wo die Menschen sich absurde Gedanken machen, wie man das Leben verlängern kann. Der erste und einfachste Weg ist doch, das subjektive Zeitempfinden so runterzudrosseln, dass man die Zeit auch wahrnimmt, die man hat. Wie guckst du auf diese Zeitempfindung?
Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir nochmal das Thema Longevity nehmen, hat man ja auch festgestellt, es gibt ja so Orte, wo die Menschen besonders alt werden. Okinawa in Japan zum Beispiel ist so ein Ort oder von mir aus Sardinien in Italien. Oder und da sind es gar nicht unbedingt die Nahrung, die Genetik oder was auch immer, sondern es ist das Thema, ob ich mit mir im Reinen bin. Und das hat ganz viel auch mit Vergleichbarkeit zu tun. Und das ist eben so ein Thema, wenn ich diese Langeweile akzeptiere, mit mir im Reinen bin, dann wird auch wenig Cortisol ausgeschüttet, wenig Stress. Das ist erstmal was Positives. Aber wir vermitteln halt in unserer, ich sage mal, kurz getakteten Arbeitswelt einfach was Negatives damit. Aber das ist erstmal in unserem Kopf. Wir sind von der Natur aus nicht gemacht, Dauerfeuer ausgesetzt zu sein. Also wir kommen eigentlich aus einer ganz anderen Historie, wenn man so will. Und das ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Das ist ontogenetisch eigentlich alles, sind das Sekunden, wenn man das mal betrachtet, wie wir genetisch einfach zu dem geworden sind, was wir sind. Und da müssen wir halt sehr viel kompensieren. Und wir machen das sehr, sehr viel, indem wir ganz, ganz viel Informationen aufnehmen, aber die können wir nicht mehr verarbeiten. Und wir Menschen sind für diese Geschwindigkeit erstmal so noch gar nicht gemacht und kompensieren das wieder mit Digitalisierung. Wir brauchen jetzt ChatGPT, um Informationen einzuordnen und so weiter. Wir brauchen immer mehr digitale Hilfsmittel, werden dadurch aber in der Folge immer passiver und lassen uns immer mehr durch digitale Themen auch treiben. Und das macht eben genau das Gegenteil von Longevity. Und da denke ich mir immer, wenn ich mit jungen Leuten spreche, die jetzt schon mit 18 regelmäßig Sauna machen, Fitness und so weiter, aber dieses andere eben beibehalten, da denke ich mir immer, wenn du jetzt schon so seniorisch dich verhältst, dann kannst du auch gar nicht so alt werden. Das ist einfach nur so ein Gedanke. Mhm. Und da muss man vielleicht auch mal nochmal neu denken und deswegen ganz großes Plädoyer für die Langeweile.
Was glaubst du, ich meine, die Gefahr ist groß, viele erziehen ihren Kindern diese Fähigkeit, die Langeweile zu ertragen, ab, aber man kann auch sagen, okay, Langeweile wird es nicht mehr geben, denn die Ablenkung wird eher mehr als weniger. In welche Probleme laufen Menschen rein, denen schon im frühen, im Entwicklungsstadium diese Fähigkeit gar nicht oder entzogen wird, beziehungsweise gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, sie zu erwerben? Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbst-App-Optimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode.
Das ist ein Riesenthema. Also wir fangen ja jetzt schon an, Kindergärten zu digitalisieren, Grundschule zu digitalisieren, das Dauerfeuer quasi damit einzuintegrieren, weil wir sagen, wow, die müssen nur vorbereitet werden auf die Digitalisierung, auf die digitale Welt. Und da bin ich anderer Meinung. Ich bin der Meinung, wir müssen die resilient machen für die digitale Welt. Wir müssen denen Muße beibringen, Stille außerhalb der digitalen Welt zu bestehen, um in der digitalen Welt besser zu sein. Klingt erstmal paradox, aber das ist es ja. Aber am Ende des Tages wischen und liken die Kinder nur. Ich werde passiv konsumiert. So. Oder ich konsumiere passiv, die lernen ja weder programmieren noch wie die aufgebaut sind, das passiert ja in dem Fall nicht. Sondern das, was jetzt in den Kindergärten und Grundschulen gemacht wird, ist das, was die sowieso den ganzen Tag machen, eben aufs Tablet schauen. Jetzt überspitzt, ich überspitze jetzt mal bewusst. Und wir sollten aber eher diese Chance nutzen, vor allem in diesen frühen Stadien, dass die Kinder eben genau diese Räume bekommen, die Räume der Stille, die Räume mit Gleichaltrigen sich auszutauschen, die Räume, aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Und warum sage ich das so? Wir haben nämlich nicht nur die traurigste, sondern wir haben auch die einsamste Jugendkohorte seit der Messung. Die sind einsamer als zum Beispiel Menschen 80 plus, deren Partner seit 30 Jahren schon verstorben ist, weil die gelernt haben, quasi aus der Umgebung immer Energie zu schöpfen, selber sich zu bespielen und so weiter. Und jetzt haben wir junge Menschen, die regelmäßig in die Schule gehen, in Sportvereine gehen, regelmäßig junge Leute treffen und dennoch sich einsam fühlen. So. Weil sie permanent im digitalen Medien sind. Also es ist auch sehr stark Social Media assoziiert. Wir werden da nie eine Korrelation finden. Wir werden nie einen direkten Zusammenhang finden. Aber was halt passiert in der digitalen Welt? Eine permanente Vergleichbarkeit, eine permanente digitale Bespielung. Ein digitales Like gibt mir halt viel, viel weniger als ein analoges. Und diese analogen Geschichten werden viel weniger wertgeschätzt. Naja, was bringen mir diese 3 Leute, wenn ich toll finde, ich habe da 4000 Follower und so weiter. Also solche Relationen entstehen dann und die sind so fatal. Und jetzt züchten wir ja Kinder an, die genau eben wieder in diese Falle tappen. Und deswegen sage ich, wir brauchen Räume, wo die Kinder lernen, sich physisch zu begegnen, physisch aufeinander zuzugehen. Und wo kann man das nicht besser machen als in der Schule, in Sportvereinen und so weiter. Und genau da pressen jetzt, wir müssen digital werden, wir brauchen einen Instagram-Account, wir müssen gesehen werden, wir brauchen Reichweite und so weiter. Naja, primär braucht ihr das alles nicht. Weil ihr habt eine ganz andere Aufgabe. So, und da wird ganz, ganz viel vermischt und das finde ich ganz schade. Und mal zurück auch zu der Interaktion mit den Eltern. Mama, mir ist langweilig. Jetzt sagen wir mal, die Eltern sagen, okay, Tablet kriegt mein Kind nicht, aber was mache ich? Ich suche jetzt im Handy, wo jetzt der neueste, das neueste Event ist. Ne? Oh, da gibt es jetzt ein Kindertheater oder ein Vorlesezeit und so. Das zeigt mir auch wieder das Handy an. Und das Kind lernt nur, aha, Mama muss nur googeln oder ChatGPT fragen.
Der Gatekeeper zur,
genau.
Und zum dann, Spaß.
Und dadurch ist es wieder positiv, wenn man so will, positiv geframed oder konnotiert. Und dadurch sage ich einfach nur, Mama, schau doch auf dein Handy. Nicht Mama, was willst du machen, sondern Mama, schau auf dein Handy, weil im Äther wird gezeigt, was mir quasi Langeweile wegnimmt. Und das sind all solche Punkte. Oder wenn Eltern mit ihren Kindern Ausflüge machen, wieso muss da das Handy immer dabei sein? Wieso muss ich mein Kind permanent ein Foto machen? Wieso muss ich permanent immer dieses Handy dazwischen haben? Ich lasse mir ja gar nicht mehr auf das Kind so ein. Und das sind eben solche Punkte, wo sich sehr vieles verändert hat und wir müssen immer dann berücksichtigen, wir machen das ja permanent, was das für Folgen hat und das wird ganz selten eben gemacht.
Wir werden gleich auch noch konkret, wie man es anders machen kann, weil wie gesagt, du bist selbst Vater. Hier geht es nicht um Moralzeigefinger oder so. Ich glaube, wir haben alle die gleichen Herausforderungen, aber es gibt Lösungsansätze, die werden wir auch gleich besprechen. Eine Aussage aus deinem Buch, die ich schön finde, Eltern sind Eltern, sie sind keine Entertainer. Das ist erstmal wichtig festzustellen, genau. Weil, und das muss ich mir auch sagen, dass mein Job nicht Entertainment von meinem Kind ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu bespielen. Aber woher glaubst du, kommt dieser, ich würde fast schon sagen, gesellschaftliche Druck auf Eltern, dass man dem Kind was bieten muss, dass es nicht abgehängt werden darf, dass man es früh fördern muss? Woher kommt diese Sorge?
Ich denke, das ist multifaktoriell, das hat mehrere, oder multikausal, das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, weil es alle machen. Ich sehe es, dass die anderen auch machen. Dadurch entsteht auch so ein egoistischer Antrieb. Du hast eingangs gesagt, egoistische Motivation, weil dich das interessiert. Ich hätte eher gesagt, intrinsische Motivation, ja. Was ich immer sehr gut finde, weil egoistisch bedeutet, ich mache es nur für mich. Mhm. Du wirst es aber mit allen teilen und deswegen intrinsisch würde ich da sinniger finden.
Ja, spannend.
Aber heute sehe ich eher einen egozentrischen Blick auf mein Kind. Mein Kind muss aufs Gymnasium, mein Kind muss performen und nicht die Klasse muss gut sein, der Klassenverband. Und so kommt schon das Entree in den Schulverband. So geht es aber auch in den Sportverein. Überall, so meine Eltern, ich muss vor meinen Eltern glänzen und immer der Responsgeber, es sind in dem Fall auch dann die Eltern. Also das sagen mir immer mehr Trainer. Die Kinder schauen dann zu den Eltern, ob sie gut waren. Und oft sind es Eltern, ohne denen jetzt zu nahe zu treten, die aber von der Sportart nicht so viel Ahnung haben wie der Trainer. Und dennoch gibt es dann immer ein Feedback. Und ich habe das selber erlebt im Taekwondo, wo dann ein Kleinkind also unterirdisch performt hat und die Mutter dann nachdenkt, das war super. Und da habe ich mir gedacht, aber wo, an welchem Punkt soll das Kind jetzt da den Referenzpunkt ansetzen? Ist es klasse, das Kind zu loben und Gottes Willen positiv zu sein, aber wir brauchen immer eine Relation und es muss auch am Ende des Tages als sinnig sein, weil irgendwann wacht das Kind auf und sieht, dass das nicht funktioniert. Und dann passiert Folgendes, entweder werte ich das von den Eltern ab oder ich werte die Umgebung ab oder ich kann selber mich selber schlecht einschätzen. All diese Themen müssen wir halt ein bisschen berücksichtigen bei all der Übertreibungen, die wir da eben haben. Aber dieser egozentrische Blick auf mein Kind ist erstmal so ein fataler, weil wir ganz, ganz viele gesellschaftliche Themen haben, wo wir auch wo wir in der Gesellschaft agieren müssen. Wir haben immer mehr Kinder, die alleine groß werden, wo es dann noch stärker der Fokus ist. Und deswegen bin ich auch froh, dass die im Kindergarten oder in der Schule, dass es diese Möglichkeit gibt des Austausches und so weiter, sonst hätten die das ja noch weniger. Und wir sollten vielleicht mehr lernen, wieder an Gesellschaftsthematiken zu denken.
Ich würde da gerne reinfragen, wenn du jetzt zwei Eltern beobachtest, die einen geben ihren Kindern Tipps, wie es besser sein soll, definieren sich vielleicht auch über die Leistung ihrer Kinder und andere Eltern, unabhängig davon, ob das Kind genauso gut im Taekwondo, Fußball, Tennis ist oder nicht, lassen das eher machen. Wo siehst du du bist Psychologe, die Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Eltern?
Also es ist immer ein ganz, ganz schmaler Grat. Nur machen lassen, wenn das Kind Leistung bringt. Also das Kind ist ja sehr toll, wenn das Kind stolz den Eltern das zeigt. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Aber wenn das Kind macht, wir haben Interviews beim Spitzensport gemacht und uns die jungen Menschen gesagt haben, sie machen das nur wegen den Eltern, dann haben wir natürlich ein Thema, weil da gibt es gar keine intrinsische Motivation oder irgendwas, sondern die haben das Gefühl, meine Eltern haben an mich geglaubt, jetzt muss ich meinen Eltern was zurückgeben. Und die beschreiben das als unglaublicher Druck. So, und der Druck ist nicht der Beste zu sein, sondern der Druck ist den Eltern zu gefallen. So, es ist ein schmaler Grat, das muss man halt einfach muss man sehen. Also wenn das Kind Lust hat, zum Beispiel in den Verein zu gehen, ich muss da nicht immer dabei sein. Das reicht einfach nur punktuell. Es reicht ab und an dabei zu sein. Das reicht bei einem Event dabei zu sein. Oder wenn das Kind das einfordert und sagt, oh, mal schön, wenn du dabei bist, wenn man so ein Niveau schafft, aber wenn ich einfach vor allem Gehorsam quasi mein Kind schon komplett begleite und mein Kind überhaupt keine Möglichkeit hat, auch mal alleine im Training oder irgendwo zu sein, dann ist es halt einfach zu viel, weil ich bringe ja mein Kind genau dorthin, eben dort einfach auch mal mit anderen zu interagieren. Also wenn man so will, wenn der Verein so die zweite Familie ist, dann haben wir ganz viel erreicht. Wenn aber immer die Eltern dabei sind, dann ist immer ein Teil der Originärfamilie dabei und dann kann ich auch leichter wechseln. Mama, du siehst ja, ich werde nie eingewechselt, lass uns doch jetzt mal statt Fußball Handball machen oder wie auch immer. Und dann gibt es eben dieses Hopping. Warum? Weil die Eltern immer dabei sind. Und das Zweite, was wir beobachten, die Eltern filmen immer dabei. Das heißt, das Handy ist wieder dabei.
Was du gerade gehört hast, war ein beliebter Ausschnitt einer vergangenen Episode. Wenn du dir die ganze Episode anhören möchtest, dann klick einfach auf den Link unten in der Episodenbeschreibung. Viel Freude dabei und vielen Dank.